begrüße Sie zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Montag. Ich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Seien Sie uns herzlich willkommen. Außerdem grüße ich Fabian Leber als Sprecher des Finanzministeriums, heute das erste Mal hier, viel für uns länger bekannt in seiner Funktion in der FDP-Fraktion. Seien Sie uns herzlich willkommen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fangen gleich an mit Ihren Fragen. Ich will noch sagen, dass wir gut eine Stunde haben, dass es Anschlusstermine gibt. Wir fangen mit dem großen Block Ukraine an und Herr Jolkwa meldet sich als Erster und hat damit die erste Frage.
Ist zwar Thema Ukraine, aber in diesem Fall frage ich, was die russischen Immigranten angeht. Wie sind die Modalitäten zurzeit in Deutschland? Kann ein russischer Bürger um Asyl ersuchen? In welchem Fall wird ihm Asyl gewährt? An das Innenministerium.
Ich glaube, das BMI wäre dafür zuständig. Ne?
Ja, vielen Dank. Selbstverständlich können Staatsbürger aus Russland in Deutschland einen Asylantrag stellen und der wird dann individuell geprüft. Also das ist ja im Falle Russlands nicht anders als im Falle eines jeden anderen Herkunftsstaates. Wenn jemand in seinem Heimatland individuell verfolgt wird, kann er in Deutschland einen Asylantrag geltend machen und der wird dann auch geprüft.
Hat sich denn in den letzten zwei Wochen etwas geändert, vielleicht seitens des Auswärtigen Amtes, was die Beurteilung der Lage in Russland angeht? Es gibt ja Staaten, die als Diktaturen gelten und da muss man auch nicht unbedingt genau nachweisen, dass man verfolgt wird.
Also das ist nichts, was in der Zuständigkeit des Auswärtigen Amtes läge, da Kriterien für die Gewährung oder die Entscheidung von Asylanträgen festzustellen, sondern das entscheiden die zuständigen Asylbehörden, die Innenbehörden, da wo es strittig ist, auch Gerichte. Die Rolle des Auswärtigen Amtes ist es, für solche Fälle Berichte zu erstellen, regelmäßig, die auch zu aktualisieren, über die Lage, über die Tatsachen in bestimmten Ländern. Und das ist eines, aber auch nicht das einzige Entscheidungskriterium, dass Behörden und Gerichte dann für solche Asylentscheidungen zugrunde legen können, sondern die Behörden entscheiden selbstverständlich auch aufgrund der öffentlich verfügbaren Informationen.
Darf ich noch eine kurze Nachfrage? Vielleicht lassen wir das BMI auf diese Frage nochmal, ob es da Veränderungen gegeben hat in der Aufnahmepraxis in den letzten 14 Tagen, zum Beispiel durch das BAMF, würde mir mal einfallen.
Es hat keine Veränderungen gegeben. Also das ist ja sozusagen Tagesgeschäft des BAMFs. Das BAMF, wenn jemand kommt und einen Verfolgungsgrund geltend macht, dann wird das individuell geprüft.
Ganz kurz, Herr Jolfer, gut. Gibt es denn Überlegungen, zumindest einen Abschiebestopp jetzt für abgelehnte Asylbewerber aus Russland einzuführen?
Die Frage müssten Sie an die Bundesländer richten, weil die Initiative beziehungsweise auch die Entscheidung, ob ein Abschiebestopp ergeht beziehungsweise angestoßen wird, das kommt von den Bundesländern. Sie wissen ja, dass Rückführung in der Zuständigkeit der Bundesländer liegt. Das BMI unterstützt natürlich, aber die Frage, ob ein Abschiebestopp beabsichtigt ist, müssten Sie tatsächlich an die Bundesländer richten. Mir ist eine solche Überlegung tatsächlich nicht bekannt. Ich kann Ihnen aber auch, das ist kein Geheimnis, mangels Flugverbindungen aktuell ist die Umsetzung von Rückführung logistisch natürlich derzeit schwierig.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Dann machen wir weiter, Herr Kollege.
Alexander Ratz von Reuters, Frage an Herrn Burger und Dr. Wede. Die Ministerin Baerbock hatte ja am Samstag angekündigt, 2500 Flüchtlinge aus Moldau nach Deutschland zu bringen. Da würde mich interessieren, wie da der Stand der Dinge ist. Wie wird das dann logistisch umgesetzt? Und vielleicht noch an Herrn Dr. Wede. Wie ist da zurzeit die Absprache zwischen Bund und Länder bei der Aufnahme der Flüchtlinge? Gibt es da irgendwelche Planungen für eine Innenministerkonferenz? Vielleicht können Sie dazu was sagen.
Wollen Sie anfangen, Herr Burger?
Ich fange gerne an. Genau, die Außenministerin war am Wochenende in Moldau und hat dort nicht nur mit der Regierung Gespräche geführt, sondern sich auch selbst ein Bild der Lage verschafft, die in Moldau ja wirklich dramatisch ist. Es sind dort in den letzten zwei Wochen über 300.000 Menschen über die Grenze aus der Ukraine gekommen. Das ist mehr als 10%, entspricht mehr als 10% der moldauischen Bevölkerung. Von denen sind über 100.000 Menschen derzeit in Moldau weiterhin vor Ort und werden dort unter größten Anstrengungen von der moldauischen Regierung und auch der Bevölkerung versorgt. Und das ist eine Situation, mit der dieses Land natürlich völlig überfordert ist. Es ist ohnehin eines der wirtschaftlich schwächsten Länder Europas. Deswegen hat die Außenministerin da Hilfe angekündigt in verschiedenen Bereichen. Ein Bereich ist die Übernahme von ukrainischen Flüchtlingen aus Moldau, die wir direkt zu uns nach Deutschland bringen. Die Außenministerin hat auch gesagt, dass wir da sehr pragmatisch vorgehen werden und den Transport so organisieren, wie es am schnellsten geht. Eine Möglichkeit ist natürlich mit Bussen. Es gibt bereits jetzt durch Unterstützung von IOM und UNHCR arbeiten einen sogenannten grünen Korridor, wo Menschen aus Moldau über Rumänien weiterreisen können. Wir arbeiten aber auch sehr konkret daran, die Möglichkeit zu schaffen, dass Menschen auf dem Luftweg aus Moldau weiterreisen können. Und die Außenministerin hat das ja auch in ihrer Pressekonferenz gesagt. Wir sind ja auch in Gesprächen mit Partnern im G7-Kreis. Und da gibt es ja eine ganze Reihe von Ländern, auf die man überhaupt nur auf dem Luftweg wird reisen können. Schon von daher ist es nötig, diese Option sich auch genau anzuschauen. Wie gesagt, wir im Auswärtigen Amt und auch mit den zuständigen Ressorts sind dazu jetzt im engen Kontakt, wie das umgesetzt werden kann. Es gab schon am Wochenende, Ende letzter Woche, eine Zusage einer ganzen Reihe von Bundesländern, die von sich aus ihre Bereitschaft geäußert haben, sich an dieser Aufnahme zu beteiligen. Und da darf ich auch im Namen der Außenministerin nochmal sagen, wie sehr sie das begrüßt und schätzt. Und weil wir in einer Situation sind, wo wirklich alle gemeinsam mithelfen müssen, diese enorme Krise, diesen enorme Aufgabe zu bewältigen.
Ich würde vielleicht noch ergänzend zur Frage der Verteilung der Flüchtlinge innerhalb Deutschlands. Viel will ich da gar nicht zu sagen, weil die Ministerin sich am Freitag selber schon dazu geäußert hat und das ist eigentlich auch noch der aktuelle Stand. Also zum einen, es finden täglich Abstimmungen statt mit den Ländern, übrigens auch mit den kommunalen Spitzenverbänden. Das BMI, auch die Ministerin selber, ist da in einem engsten täglichen Austausch, das BMI auf allen seinen Ebenen. Das Ziel ist ganz klar, es geht um die Verteilung der Flüchtlinge, soweit sie nicht schon privat untergekommen sind, nach dem Königsteiner Schlüssel. Und ich will auch betonen, dass das auch jetzt schon passiert. Also es fahren jetzt auch schon Busse und Züge durch Deutschland, insbesondere um die jetzt aktuell sehr stark belasteten Großstädte zu entlasten. Also das ist etwas, an dem Ziel halten wir weiterhin fest. Die Abstimmungen erfolgen täglich und es passiert in der Praxis auch jetzt schon.
Zusatz?
Eine kurze Nachfrage, Herr Dr. Wede. Sind da eventuell auch Hilfszahlungen geplant für Leute, die Flüchtlinge aufnehmen, privat?
Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Zahlungen an Privatpersonen, ich werde mich im BMI erkundigen, ob das unsere Zuständigkeit ist und melde mich dann nochmals.
Dann machen wir da weiter.
Herr Jordans, bitte. Ja, ich hätte auch noch eine Frage zur ersten Frage des Kollegen über Asyl für Russen in Deutschland. Ist denn der Versuch, sich vom Wehrdienst in Russland zu entziehen, ein Grund oder ein möglicher Grund, Russen in Deutschland Schutz zu gewähren? Und wir haben auch mit vielen Russen in Deutschland gesprochen, die sich jetzt in sehr schwieriger finanzieller Lage befinden. Das sind vielfach Studenten. Gibt es da von Seiten der Bundesregierung irgendwelche Bemühungen, denen Unterstützung anzubieten?
Also für den ersten Teil der Frage wäre das BMI zuständig, glaube ich.
Das ist in der Tat richtig, aber ich, also über individuelle Gründe kann ich Ihnen jetzt pauschal keine Antwort geben. Das wird geprüft. Also das, ob das jetzt generell auch die Verweigerung des Kriegsgrundes dazu gehört, das entscheidet das BAMF im Einzelfall.
Und zum zweiten Teil der Frage jetzt das Bundesbildungsministerium.
Ja, vielen Dank. Sie hatten nach der Situation der Studierenden gefragt. Sie wissen vielleicht, dass es am Donnerstag und Freitag eine Sitzung der Kultusministerkonferenz gegeben hat, an der auch Ministerin Stark-Watzinger teilgenommen hat. Und diese Sitzung ist zu Ende gegangen mit einer Erklärung, die heißt, der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen. Die können Sie im Internet nachlesen. Und da sind konkrete Beschlüsse niedergeschrieben worden, wie wir jetzt eben mit den Studierenden umgehen und welche Maßnahmen ergriffen werden. Ziel ist es, dass alle Studierenden, das gilt aber auch für Forschende, ihre Arbeit, ihr Studium hier in Frieden fortsetzen können.
Herr Jung. Nicht dazu? Nicht zum Thema Flüchtlinge. Dann hätte ich eine Frage von Frau Buschow zum Thema Flüchtlinge ans BMI. Wie hoch ist denn aktuell die Zahl der in Deutschland registrierten Flüchtlinge aus der Ukraine? Können Sie uns da einen aktuellen Stand von heute geben?
Ja, das kann ich Ihnen in einer Sekunde geben. Wir haben aktuell 146.998 ukrainische Flüchtlinge in Deutschland festgestellt. Wie immer mit dem Disclaimer, dass wir keine lückenlose Grenzkontrollen an der Grenze nach Osteuropa haben. Die Zahl kann also auch höher sein. Die Zahl, die sich tatsächlich in Deutschland aufhält, kann aber auch niedriger sein, dadurch, dass wir wissen, dass viele auch nur in Deutschland zur Durchreise sind.
Herr Jessen, zum Thema Flüchtlinge auch? Ja. Bitte schön.
Herr Wede, es wird aus jedem Bericht über die Situation zum Beispiel an den Bahnhöfen klar, dass es ohne die Ehrenämter innerhalb von wenigen Stunden zum reinen Chaos kommen kann. Wie reagiert die Bundesregierung darauf? Im Grunde ist Versorgung von Flüchtlingen doch eine staatliche Aufgabe. Der Eindruck ist, dass sie der nicht hinreichend nachkommen. Und wie gehen Sie mit dem Problem um, dass unter den Helfenden in dieser Überforderungssituation die Hilfsbereitschaft schwindet und Überforderung wächst? Was machen Sie da?
Herr Hessen, ich werde Ihnen jetzt die unbefriedigende Antwort geben, dass die Versorgung der Flüchtlinge vor Ort in erster Linie Länderaufgabe ist. Aber ich will Ihnen auch erstens dazu sagen, dass die Bundesbehörden hier sehr stark unterstützen. Und ich will Ihnen zweitens sagen, den Ansturm an ukrainischen Flüchtlingen, den wir in den letzten Tagen erlebt haben, mit dem hatte man so nicht rechnen können. Und die Kapazitäten sind natürlich nicht da, um innerhalb von wenigen Tagen 146.000 ukrainische Flüchtlinge sozusagen nur aus den Kapazitäten des Staates aufzufangen. Die Innenministerin ist dankbar für das extreme Engagement von den vielen Ehrenamtlichen, die sich hier am Bahnhof betätigen, die Migranten und Flüchtlinge bei sich zu Hause aufnehmen. Diese Situation ist eine Ausnahmesituation und die betrifft uns alle. Die betrifft den Staat, aber sie betrifft natürlich auch die Zivilgesellschaft. So gesehen sind wir sehr dankbar für das Engagement, aber natürlich, wir sind ja auch im Kontakt und im engen Gespräch mit den Ländern, um hier weiter zu unterstützen. Und das erfolgt auch seitens des Bundes.
Nachfrage, Sie sagen Ländersache. BAMF und Bundespolizei sind aber nicht Ländersache. Welche verstärkten Anstrengungen diese Bundesinstrumente, wenn man so will, zur Bewältigung der Anforderungen und Überforderungen setzen Sie zunehmend ein oder zusätzlich ein?
Also die Bundespolizei ist da ja schon sehr aktiv bei der Unterstützung, sowohl in den Zügen als auch an den Bahnhöfen. Das BAMF, dadurch, dass es sich ja hier nicht um Asylantragsteller handelt, diese Personen müssen ja in Deutschland keinen Asylantrag stellen, ist da nicht in erster Linie aktiv.
Herr Jollands, da waren Sie. Herr Jollands, Sie sind dran.
Jörg, ja.
Na, der kommt danach.
Ja, ich hätte auch noch eine Frage zu den Flüchtlingen. Und zwar, was passiert mit den Personen, die schon eine Unterkunft gefunden haben und sich jetzt erst über die verschiedenen Portale registrieren? Das dauert ja teilweise recht lange. Viele von denen haben Angst, dass sie dann irgendwie wieder irgendwo anders hingeschickt werden, nach dem Königsteiner Schlüssel, und dann in einer Flüchtlingsunterkunft landen, statt bei der Familie, die sie jetzt aufgenommen hat, bleiben zu können.
Die Verteilung der Flüchtlinge betrifft nach dem Königsteiner Schlüssel betrifft ja nur die Ukrainer und die Ukrainerinnen, die nicht schon privat untergekommen sind. Also jemand, der schon eine private Unterkunft hat, etwa bei Freunden, bei Familie, was ja auch sehr viel passiert, wird nicht nach dem Königsteiner Schlüssel sozusagen aus dieser privat organisierten Unterkunft heraus umverteilt.
Herr Jörg. Genau dazu, also viele bringen ja Flüchtlinge auch unmittelbar aus der Ukraine zu sich nach Hause, lassen sie hier wohnen. Was muss dann der Flüchtling tun oder die Familie, die ihn aufgenommen hat, um Sozialhilfe zu bekommen, eine Krankenversicherung, also dieses soziale Paket?
Also die Flüchtlinge halten sich ja bis zu 90 Tagen erstmal in Deutschland ganz legal auf. Das heißt, innerhalb dieses Zeitraums gibt es sozusagen, was das Aufenthaltsrecht angeht, kein Handlungszwang. Das ist sozusagen das, was ich jetzt seitens des BMI sagen kann. Natürlich stellen sich auch viele andere Fragen. Schulbildung, ärztliche Besuche. Da müsste ich allerdings auf die Kollegen der anderen Häuser verweisen. Da müsste ich, also was Fragen wie Schulbildung, ärztliche Versorgung betrifft, da müsste ich auf die Kollegen und Kolleginnen der anderen Ressorts verweisen.
Kann vielleicht irgendein Ressort da aushelfen?
Da kann ja, vielleicht fangen wir mal mit dem Bildungsministerium an und zur Straf- und Schulbildung, dann haben die sicher darüber auch geredet auf der KMK.
Ja, selbstverständlich.
Alles, dann kann das BMAS gleich vielleicht was zu der Frage von sozialer Absicherung sagen.
Genau, also alles, was ich eben über die Studierenden sagte, ist natürlich auch auf der KMK-Sitzung besprochen worden. Die Schülerinnen und Schüler sind natürlich wesentlicher Bestandteil der Überlegungen und das umfasst auch natürlich die Frage, ob wir ukrainische Lehrkräfte zum Beispiel, die geflüchtet sind, hier einsetzen können. Und auch hier ist natürlich das Ziel, dass alle Schülerinnen und Schüler ihre Bildungsbiografie hier möglichst nahtlos fortsetzen können.
Fängt das BMG, glaube ich, erstmal an?
Ja, also zum Thema Krankenbehandlung kann ich Ihnen sagen, dass Flüchtlinge aus der Ukraine einen Anspruch auf Krankenbehandlung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben. Dafür braucht es weder einen Titel noch einen Asylantrag. Die Landesregierung, so ist das Verfahren, beauftragen die Krankenkassen, die Flüchtlinge zu behandeln. Für jeden angemeldeten Leistungsberechtigten wird eine elektronische Gesundheitskarte mit besonderer Statuszeichnung ausgegeben. Die Länder übernehmen dafür die Kosten. Es gibt darüber hinaus einen Anspruch auf Tests. Da reicht sozusagen das Dokument zur Identität. Und es gibt auch einen Anspruch auf Impfung.
Das war ja die Frage, wo bekommt denn dieser Flüchtling diese elektronische Gesundheitskarte? Was muss er dafür tun? Er muss irgendwo hingehen, sich registrieren oder...
Ja, bestenfalls läuft das dann sozusagen mit dem Anmeldeverfahren und... dann gibt es eben die Möglichkeit, dass es entsprechend ausgestellt wird mit der Erfassung. Aber vielleicht kann die Kollegin das vom BMAS das noch im Detail ergänzen.
Will das BMAS noch was ergänzen? Okay. Noch eine Ergänzung des BMI.
Ganz kurze Ergänzung zu den Unterstützungen des Bundes. Gerade hier auch in Berlin wollte ich noch ergänzen, dass das BAMF auch sehr stark bei der Registrierung der Flüchtlinge unterstützt. Das ist eben unter den Tisch gefallen.
Herr Jung, dazu.
Ja, auch noch zum Thema Erstankunft. Herr Wede, würde im Ministerium dann einräumen, dass ohne die Ehrenamtler aktuell die Erstnahme von den Geflüchteten überhaupt nicht funktionieren würde? Und Herr Büchner, wie sieht der Kanzler aktuell die Erstversorgung der ukrainischen Geflüchteten?
Herr Jung, dann fange ich vielleicht an. Die Unterstützung der Ehrenamtler ist ein riesiger Beitrag, um die Lage aktuell halbwegs zu bestehen. Ich glaube, jeder, der in letzter Zeit mal an einem Bahnhof in einer größeren Stadt war, kann das bestätigen. Wie die Lage wäre ohne dieser Menschen, möchte ich jetzt hier, das wäre jetzt eine hypothetische Diskussion, die möchte ich jetzt hier nicht sehen.
Aber das müssten Sie ja wissen. Also ich meine, jeder, der vor Ort war und nur 5 Minuten mit den Leuten geredet hat, wird Ihnen sagen, das würde alles im Chaos enden.
Das wäre jetzt aber trotzdem eine hypothetische Diskussion, Herr Jung. Was wäre, wenn? Also, ich bitte um Verständnis, dass ich dazu keine Aussage treffen kann.
Dann gibt es
zu der Frage von Herrn Jung gerne nochmal. Ich habe wenig hinzuzufügen, was das BMI gerade schon ausgeführt hat. Ich weise aber gerne nochmal darauf hin, dass es einen sehr engen tagtäglichen Dialog gibt zwischen dem Bund und den Ländern. Und im Übrigen wird das Thema sicherlich auch auf der MPK am Donnerstag besprochen werden.
Ist denn das Ziel, dass man sich nicht auf die Ehrenamtler deutschlandweit verlassen muss bei der Erstankunft der Geflüchteten? Weil wenn das so weitergeht und der Unmut wächst, dann wird es ja weniger Hilfe von privater Seite geben.
Also ich muss mal sagen, ich finde diese Unterstellung, die Sie machen, dass der Staat nicht funktionieren würde, wenn es keine Ehrenamtlichen gäbe, auf verschiedenen Ebenen schwierig. Also ein
Staat. Das ist die Lage, Herr Büchner.
Nein, das bestreite ich. Erstens mal haben wir ein gut organisiertes System, das jetzt auch mit hoher Geschwindigkeit hochgefahren wird. Das hat eben Herr Wede auch schon ausgeführt. Es ist selbstverständlich, dass sowas ein paar Tage dauert, wenn ein so großer Zustrom von Flüchtlingen in ein Land passiert. Und zum Zweiten eher grundsätzlich, so funktioniert ein Staat, in dem nicht nur staatliche Behörden, sondern auch die Zivilgesellschaft sich bei großen Themen engagiert. Das ist gut, das ist erfreulich, das ist schön zu sehen, dass in unserem Land eine so große Hilfsbereitschaft da ist und so ein großes Engagement von vielen Menschen in so einer Situation.
Darf ich vielleicht dazu noch ganz kurz noch ergänzen? Was wir hier sehen, Herr Jung, ist, dass staatliche Leistung und Engagement von der Zivilgesellschaft gut ineinander greifen. Und natürlich, es ist das Ziel und der Anspruch des Staates, dass wir diese Menschen jetzt so schnell wie möglich in reguläre Strukturen überführen, sei es Schulen, sei es Krankenhäuser, sei es Unterkünfte. Das passiert im Moment. Die staatlichen Stellen sind dazu überall im Einsatz. Und sowohl des Bundes als auch der Länder. Und insgesamt ist das für den Ansturm, den wir erleben, sehr gut organisiert.
Ich würde jetzt gerne weg vom Thema Flüchtlinge hin zu anderen Themen, die mit der Ukraine zusammenhängen, kommen und würde gerne mal eine Frage von Frau Mastropioni von der La Repubblica einlegen zum Treffen von Herrn Scholz und Herrn Erdogan. Was erwartet die Bundesregierung von der Vermittlung der Türkei im Konflikt in der Ukraine? Unter welchen Aspekten kann Ankara eventuell bessere Resultate erzielen als andere Vermittler? Wo liegen möglicherweise die Stärken der Türken aus Sicht der Bundesregierung?
Ich kann dazu eher allgemein ausführen. Es ist wichtig, dass wir uns mit der Türkei, die eine große Rolle spielt und ein NATO-Partner ist, eng abstimmen. Dass wir uns allgemein und gemeinsam dafür einsetzen, dass es so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand kommt und dass die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine verteidigt wird.
Ergänzung, Herr Burger?
Nein.
Keine Ergänzung. Gibt es weitere Fragen zu diesen Vermittlungsbemühungen? Dann würde ich zu dem großen Thema Energiepreise und Ähnlichem kommen. Dann fangen wir mal mit Herrn Jolkwa.
Ja, ich hätte eigentlich zum Thema Ukraine noch die Waffen.
Das machen wir dann, machen wir gleich. Okay. Machen wir erstmal Energiepreise und fangen hinten in der Mitte an. So, einer von Ihnen müsste sich, bitte, fangen Sie an. Das Mikrofon vor Ihnen bitte, nicht das dahinter, das brechen Sie nur ab. Danke.
Tobias Reckmann vom WDR, eine Frage genau ans BMWK. Herr Habeck hat gestern bei Anne Will ja nochmal sehr plastisch so das Szenario geschildert, was passieren würde, wenn Deutschland so ein Energieembargo auch beginnen würde. Es war sehr pessimistisch. Er hat von Massenarbeitslosigkeit gesprochen, von Lieferabbrüchen. Er hat aber auch gerade so zu Beginn des Krieges immer gesagt, wenn Putin von sich aus den Hahn zudrehen würde, dann wären wir vorbereitet. Ich kriege diese beiden Aussagen irgendwie nicht ganz übereinander. Also entweder ist es ein Drama, ein Chaos, oder wir sind gut vorbereitet. Können Sie das nochmal versuchen zu erklären, wie das zusammenpasst?
Letztlich ist es ja eine Frage der Versorgungssicherheit. Und Versorgungssicherheit hat ja mehrere Komponenten. Einmal die kurzfristige. Da gibt es die Gasspeicher, da gibt es den liberalisierten Gasmarkt innerhalb Europas, wo auch Flüssiggas angelandet wird. Und die mittelfristige, das sind Maßnahmen, Investitionen anzuregen, Regulierung in die Regulierung der Märkte, der Gasmärkte und der Strommärkte einzugreifen und langfristig der Ausbau der Erneuerbaren. Und wenn der Minister sagt, dass wir vorbereitet sind, dann ist das eine Vorbereitung, die sich über einen längeren Zeitraum, über Kurzfristigkeit und Mittelfristigkeit erschreckt. Insofern sehe ich dort keinen Widerspruch.
Aber das bedeutet, wenn Putin jetzt den Gashahn zudreht, kurzfristig, und das würde er sicherlich auch dann für eine längere Zeit tun, wäre dann nicht das Szenario zu befürchten, das Herr Habeck gestern geschildert hat?
Das ist ja eine hypothetische Frage. Keiner weiß, ob Putin zu dieser drastischen Maßnahme greifen wird. Und dann muss man sehen, wie man damit umgeht, wie die Bundesregierung, wie das Land damit umgeht. Womit wir erstmal rechnen müssen, in den Folgen hat Minister Habeck gestern, wie Sie sagen, anschaulich geschildert.
Eine kurze Nachfrage noch. Das heißt, der Satz gilt noch. Wir sind darauf gut vorbereitet, wenn Putin den Hahn zudreht.
Wir sind darauf vorbereitet.
Herr Kuhn, dann machen wir die nächste Frage daneben.
Ja. Ja, Boris Herrmann von der Süddeutschen. Zur nächsten Frage ans Finanzministerium, bitte.
Da wir bei den Energiepreisen sind und das Finanzministerium und das Wirtschaftsministerium ja dabei eng kooperieren müssen, bitten wir kurz das BMI, sich mal nach hinten zu setzen. So, Herr Herrmann, bitte.
Genau, die Frage, stimmt es, dass ein Tankrabatt Diesel und Benzin verbilligen soll? Wie soll das konkret funktionieren? Und dann gleich noch die Nachfrage ans Wirtschaftsministerium. Was hält Ihr Haus von dieser Idee?
Ja, ich kann Ihnen zu dem Punkt sagen, dass Herrn Minister Lindner das Problem der steigenden Energiepreise sehr wichtig ist, dass er das im Blick hat. Die Koalition insgesamt wird sich ja dieses Themas auch nochmal annehmen, welche Form der Entlastung dort möglich ist. Dem Minister ist es sehr wichtig, dass es eine treffsichere und auch vor allem eine schnelle Entlastung gibt, in dem Fall jetzt bei den Spritpreisen, aber auch bei den sonstigen Energiekosten. Es liegen jetzt verschiedene Vorschläge auf dem Tisch, die sind allerdings alle Gegenstand der Beratung innerhalb der Koalition. Deshalb kann ich jetzt nichts sagen zu speziellen Maßnahmen. Es gibt dazu Überlegungen, aber sozusagen ist es nichts, was ich jetzt bestätigen kann.
Dazu kann ich vielleicht ergänzen, dass Minister Habeck ja gestern im Einklang mit allen anderen Regierungsmitgliedern gesagt hat, dass es ein Entlastungspaket geben wird. Dieses Paket orientiert sich an drei Kriterien. Zum einen sind Strom, Wärme und Mobilität darin enthalten. Aus allen Bereichen muss etwas zur Entlastung beigetragen werden. Dann ist auch die Effizienz, die Energieeffizienz und Einsparungen wesentlicher Bestandteil eines solchen Pakets. Das fängt natürlich bei den Bürgerinnen und Bürgern an. Jeder kann gucken, wo braucht er Strom, Wärme und Benzin. Natürlich auch seitens des Staates werden dort Anregungsmaßnahmen drin sein. Das heißt, dieses zweite Kriterium Energieeffizienz ist ein wichtiges. Und das dritte, hat Minister Habeck gestern auch gesagt, es muss marktwirtschaftliche Elemente enthalten. Das heißt, Energiesparen muss sich lohnen. Der Verbrauch muss weiterhin an die Kosten gekoppelt sein, damit es zu einer betriebswirtschaftlichen Größe wird in den Unternehmen. Das sind die drei Kriterien und innerhalb dessen wird die Bundesregierung jetzt ein Gesamtpaket abstimmen. Die Einzelheiten, wie der Kollege sagt, sind noch in der Diskussion.
Vielleicht darf ich gerade die Frage von Frau Herzog von dpa einfügen. Wann treten denn diese Entlastungen in Kraft oder für wann sind sie geplant?
Die Bundesregierung arbeitet mit Hochdruck daran. Das ist ein viel benutztes Wort, aber es ist tatsächlich so, dass wir täglich und stündlich darüber Abstimmungen treffen. Das ist ja auch nicht so einfach. Es ist ein ganzes Paket. Das erfordert viele Abstimmungen zwischen den Ressorts, aber es wird tatsächlich intensiv daran gearbeitet.
Dann machen wir hinterher.
Genau, nur eine kurze Nachfrage. Das heißt, in diesem Maßnahmenpaket wird dann der Tankzuschuss von Minister Lindner mit drin sein oder ist das noch nicht ganz klar?
Na, ich hatte ja schon erwähnt, dass es jetzt Gespräche innerhalb der Koalition gibt über eine Lösung, wie man insgesamt zu einer Entlastung kommt. Dabei wäre denkbar, dass man tatsächlich eine direkte Entlastung auf diese Art und Weise macht. Aber das sind alles Überlegungen, die jetzt im Raum stehen und mit den Koalitionspartnern besprochen werden müssen.
Ja, Frage zielte eigentlich auch ans BMWK, weil war ja gerade angesprochen, was alles in dem Maßnahmenpaket, in dem neuen erwähnten, auch noch mit drin sein soll. Deswegen die Frage, Tankentlastung, Tankbonus da auch mit drin?
Welche Maßnahmen einzeln drin sind, das wissen wir noch nicht. Wie gesagt, das ist ein Gesamtpaket, was insgesamt diskutiert wird.
Danke. Herr Jung.
Ja, zum einen ins BMU wird man innerhalb der Regierung in den nächsten Tagen für ein Tempolimit werben angesichts des Wissens über Energiesparmöglichkeiten. Das BMDV hatte am Freitag auch schon auf das Umweltbundesamt verwiesen, die das ja wissenschaftlich nachgewiesen haben.
Vielleicht kann ich dazu gleich die Frage ergänzen. Und wenn das BMU da vielleicht was sagen will, auch zusammen will, Herr Kreuzfeld stellt die Frage, wenn Energiesparen so wichtig ist, warum spielt ein Tempolimit, was viel Treibstoff sparen würde, bei den Plänen der Bundesregierung keine Rolle?
Ich ergänze auch nochmal, vielleicht kann der Büchner uns auch nochmal ein paar Energiesparmodelle der Regierung vorstellen.
Dann fängt das BMU mal ab. Bitteschön.
Also, ich schließe mich auf jeden Fall dem Sprecher des BMWK an. Wir können über die einzelnen Maßnahmen dessen, was da geplant ist, im Augenblick nichts sagen. Grundsätzlich gilt natürlich, ein Tempolimit ist gut für den Klimaschutz, für den Ressourcenschutz und für die Sicherheit im Verkehr. Das sagen uns die Experten, das sagt uns die Wissenschaft immer wieder. Ob das jetzt etwas ist, was wir jetzt als nächstes angreifen, das ist eben, wie gesagt, in der Diskussion. Und dazu kann ich im Augenblick nichts Genaueres sagen.
Ergänzung des BMWK noch zu der Frage Tempolimit? Haben Sie dazu?
Ich kann nur wiederholen, es ist ein Paket. In dem Paket sind alle Dinge denkbar. Und was dabei rauskommt, das wird sich als Ergebnis der Absprachen ergeben.
Ich hatte Herrn Büchner noch gefragt.
Herr Büchner?
Ja, vielleicht auch wirklich nochmal verbindend hier für die verschiedenen Ressorts und die gesamte Bundesregierung. Es ist völlig klar, dass wir in dieser besonderen Situation etwas für die Bürger tun müssen und dass wir die Bürgerinnen und Bürger zeitlich befristet entlasten müssen. Und da wird jetzt in sehr kurzer Zeit ein wirksames und effektives Paket abgestimmt. Der Bundeskanzler hat auch immer wieder gesagt, dass die Bundesregierung die Bürgerinnen und Bürger in einer schwierigen Situation wie dieser nicht alleine lassen wird und dass man natürlich auch sich besonders kümmern wird um Familien, die mit wenig Geld klarkommen müssen. Das vielleicht vorweg und zu Ihrer Frage nach Energieeinsparungen. Die Bundesregierung hat bereits in der Vergangenheit den wichtigen Beitrag des effizienten Umgangs mit der Energie für die Energiewende und den Klimaschutz hervorgehoben. Effizienzsteigerungen sind daher eine der Säulen unserer Energiewende und die Bundesregierung unterstützt mit zahlreichen Maßnahmen die privaten Haushalte und Unternehmen beim Einsparen von Energie. Tipps dazu, wie sich Energie sparen lässt und wie die Bundesregierung unterstützt, finden Sie zum Beispiel auf der zentralen Plattform www.machts-effizient.de oder beim Bundesumweltamt.
Jetzt habe ich in der Reihenfolge Herr Jessen, Herr Jordans, Herr Jolkwa und der Kollegin. Ja, Herr Jessen fängt mal an.
Ja, Frage ans Wirtschaftsministerium. Sie sagen, ein Paket, in dem alle Maßnahmen denkbar sind. Gehört zu den denkbaren Maßnahmen auch die Überlegung, unterirdische Gasspeicher zu vergesellschaften oder zu enteignen? Das wäre ja grundgesetzlich zum allgemeinen Wohlzweck möglich.
Wie Sie wissen, bestehen Überlegungen dazu und auch sehr konkrete Überlegungen dazu, die Gasspeicher enger zu regulieren, mit dem Ziel, dass im jeweiligen Herbst eines Jahres ein gewisser Füllstand von 80-90% zu beobachten ist in diesen Speichern. Das ist eine dieser Maßnahmen. Das heißt, an dieser Stelle wird der Staat mit einer Regulierung in einen Bereich eintreten, der vorher rein privatwirtschaftlich organisiert war.
Ja, meine Frage war ja, ob alle, wenn alles möglich ist, ob auch die noch weitergehende Überlegung, eben eine Enteignung dieser sich im Privatbesitz, derzeit russischen Privatbesitz befindlichen Gasspeicher in Erwägung zu ziehen. Ist das Teil des Überlegungspakets?
Also über die Inhalte des Entlastungspakets, wie gesagt, konkret können wir noch nichts sagen. Es ist aber ein eigenes Gesetzgebungsvorhaben, dort diese Regulierung der Gasspeicher auf den Weg zu bringen.
Herr Jordans.
Herr Severin, Herr Weber, welches Paket an Entlastung auch geschnürt wird, ist denn geplant dabei auch sicherzustellen, dass die Maßnahmen nicht zu höheren Treibhausgasemissionen führen? Und Herr Büchner, welche Maßnahmen unternimmt denn die Bundesregierung, um selbst Energie zu sparen? Ich hatte die Frage, glaube ich, vor 2 Wochen mal gestellt. Vielleicht hat sich da jemand Gedanken gemacht.
Ja, ich glaube, Sie können Maßnahmen der Bundesregierung zur Energie einsparen, können Sie nachvollziehen auf dem, was die Bundesregierung dazu schon veröffentlicht hat. Da habe ich jetzt hier nichts Neues beizutragen. Die andere Frage nochmal?
Die ging an Ihre Kollegen. Okay.
Also die Klimaziele zu erfüllen steht im Koalitionsvertrag. Davon wird die Bundesregierung nicht abrücken. Und die zu treffenden Maßnahmen in der Entlastung, in der Sicherung der Energieversorgung, in der Sicherung der Gasversorgung werden sicher im Einklang mit diesem großen Ziel weiterhin bestehen.
Das Bundesumweltministerium hat
sich gemeldet. Genau, vielleicht noch eine Ergänzung, weil das ist etwas, was bislang in unserer Zuständigkeit lag und jetzt zu den Kollegen rüberwandert, ist die klimaneutrale Bundesverwaltung. Das ist etwas, was im Klimaschutzgesetz festgelegt ist. Damit nimmt sich die Regierung selber in die Pflicht. Wir haben uns also selber Ziele zum Energiesparen und zum CO2-Emissionssparen auferlegt. Es gibt eine Koordinierungsstelle innerhalb der Bundesregierung dafür. Die ist bislang, wie gesagt, noch beim BMUV angesiedelt gewesen, ist jetzt bald im BMWK, wo wir eben wirklich auch monitoren, wie können wir eben Energie sparen, wie können wir eben zum Klimaschutz beitragen als Bundesregierung selbst. Wie gesagt, da nehmen wir uns selbst in die Pflicht.
Herr Jörgmann.
Ja, Herr Leber, noch mal ganz kurz zu dem Paket, Hilfspaket. Ist denn das Thema Mehrwertsteuerreduzierung von 19% auf 7% noch im Rennen oder ist das jetzt vom Tisch, diese Idee?
Darf ich noch mal aushelfen? Also wir wollen ganz bewusst jetzt hier nicht über einzelne Maßnahmen diskutieren oder über einzelne Maßnahmen spekulieren, weil genau das jetzt gerade in der Abstimmung ist, innerhalb der Ressorts und innerhalb der Bundesregierung. Es sicher ist, es wird ein gutes und wirksames Paket geben, um die Bürgerinnen und Bürger in dieser schwierigen Situation zu entlasten. Aber wir werden jetzt hier nicht, ist das drin, ist das draußen und so weiter, diskutieren.
Dennoch sind die Fragen natürlich berechtigt und wollen Sie darauf antworten, Herr Lehm?
Ich kann hier nur darauf verweisen, dass dem Minister daran gelegen ist, dass man schnell und, wie gesagt, zielgenau handelt. Und danach werden sich dann die Maßnahmen auch zu bemessen haben aus unserer Sicht.
Herr Kollege.
Nien Aber von Bloomberg. Ich habe noch eine Frage zu den Hilfen für Energieversorger. Am Wochenende gab es ja Medienberichte, wonach ein weiterer Versorger bei der KfW um Notkredit gefragt hat, also an Herrn Leber und Herrn Severin. Was können Sie dazu sagen? Können Sie das bestätigen? Um welche Summen reden wir hier?
Leider kann ich zu diesen Einzelfällen nichts sagen, aus einfachen Gründen. Es handelt sich um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Wenn ein Unternehmen bedürftig ist solcher Liquiditätshilfen, dann ist das eine wichtige auch Marktinformation, die die Bundesregierung erhält im Rahmen ihrer Tätigkeit und diese Informationen können einfach nicht weitergegeben werden. Mitunter kommuniziert das Unternehmen darüber, aber unsererseits ist das nicht möglich.
Dann habe ich noch 2 Fragen online. Die eine von Herrn Lochnaff. Der Minister Habeck hat angekündigt, dass Deutschland bis Herbst von russischer Kohle unabhängig sein will. Bei welchen Lieferländern global sieht die Bundesregierung Potenzial für zusätzliche Kohlelieferungen nach Deutschland?
Bei der Kohlelieferung ist es sicher so, dass die Liefermöglichkeiten am weitesten diversifiziert sind. Ich habe jetzt die Lieferländer nicht im Kopf, aber dort ist eine Abkehr von russischen Importen sicher am einfachsten möglich, obwohl das natürlich im Detail dann auch immer schwierig ist. Aber wir sind dort in Verhandlungen und in Überlegungen, diese Abhängigkeit kurzfristig zu reduzieren.
Dann habe ich eine weitere Frage von Frau Landwehr von der Deutschen Verkehrszeitung. Der zweite Teil der Frage, den ich gleich auch noch vorlese, ist, glaube ich, beantwortet. Also eigentlich nicht beantwortet, aber es geht um die Versorgungskrise wegen der hohen Dieselpreise. Manche Unternehmen drohen mit Streik. Wie dramatisch schätzen Sie die Lage ein? Das wäre die Frage, die ich stellen würde. Die Frage nach, welche Unterstützung es geben wird, ist hier ja hinlänglich nicht beantwortet worden, leider. Aber vielleicht können Sie was zur Lage sagen.
Also die Spediteure sind in einer sehr schwierigen Lage, weil dort die Dieselkosten einen wesentlichen Teil des Kostentableaus eines jeden Unternehmens bilden. Den Unternehmen stehen die zur Überbrückung die üblichen Liquiditätsinstrumente der KfW zur Verfügung, die übrigens allen Branchen zur Verfügung stehen. Das sind ERP und KfW-Förderkredite. Das ist eine grundsätzliche Sache. Alle anderen Überlegungen, die in den Rahmen des Entlastungspakets passen, möchte ich hier nicht im Einzelnen darlegen, schon gar nicht die Überlegungen, die dazu bestehen. Dazu ist hinlänglich etwas gesagt worden.
Herr Jung, noch zum Thema Energie? Dann sind Sie dran.
Ich versuche es. Ans Verkehrsministerium. Geht um die Bahn und die Bahnpreise. Es gibt ja nicht nur Autofahrer, die unter den hohen Spritpreisen leiden. Andere Länder machen den ÖPNV jetzt übergangsweise kostenlos in ihrem Land, beziehungsweise halbieren die Kosten. Ist das auch ein Modell für Deutschland? Was planen Sie da? Und ich hätte auch noch eine Frage zur Homeoffice-Pflicht, damit die Leute zu Hause bleiben.
Ja, vielen Dank erstmal zur ersten Frage. Also auch ein solcher Schritt wäre Teil eines hier schon häufig angesprochenen Entlastungspakets. Das heißt, auch zu solchen einzelnen Maßnahmen kann ich hier nichts sagen, beziehungsweise nicht darüber hinaus, was die Kollegen im Wirtschaftsministerium schon gerade gesagt haben. Ich kann nur noch mal grundsätzlich zum Thema ÖPNV und Unterstützung des ÖPNVs sagen, dass wir hier ja in engem Kontakt über die Verkehrsministerkonferenz mit den einzelnen Ländern stehen. Es geht da zum Beispiel um die Erhöhung der Regionalisierungsmittel. Dazu gab es vor kurzem einen Sonder-VMK, wo genau das Thema war. Wir verstetigen die Mittel bereits mit dem Klimapaket. Das heißt, wir sind hier in einer massiven Unterstützung des ÖPNV und auch des Bahnverkehrs über die nächsten Jahre.
Ich würde gern damit zum Abschluss des Themas Ukraine kommen mit zwei kurzen Fragen noch zum ostangrenzenden Bereichen und dann würden wir gerne zu anderen Themen kommen. Wir haben noch zwei, drei andere Fragen. Ich habe sie wahrgenommen, Herr Hockler. Frau Gielinski von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fragt, Stichwort Sanktionen gegen russische Oligarchen. Welche Aufgaben wird die Taskforce im Bundeskanzleramt haben, die offenbar eingerichtet wurde, um das Einfrieren wirtschaftlicher Ressourcen gelisteter Personen zu koordinieren? Welche Rolle spielen die im BKA eingerichtete Sondereinheit Ukraine? Ich würde mal sagen, die Frage geht an den Regierungssprecher und an das
BMI. Dann allgemein gerne noch mal dazu sagen, die Europäische Union hat in den vergangenen Tagen in Reaktion auf den völkerrechtswidrigen Krieg Russlands gegen die Ukraine ein beispielloses Sanktionspaket gegen Russland und Belarus beschlossen. Dieses muss nun lückenlos umgesetzt werden. Die Bundesregierung hat daher beschlossen, eine Taskforce zur Durchsetzung der Sanktionen einzurichten. Diese Taskforce wird in gemeinsamer Federführung von BMWK und BMF geleitet. Sie wird jetzt mit konkreten Arbeitsstrukturen eingerichtet und soll noch diese Woche ihre Arbeit aufnehmen. Die Taskforce wird eingerichtet, um eine effektive Durchsetzung der Sanktionspakete insgesamt sicherzustellen. Diese Pakete berühren unterschiedlichste Bereiche und entwickeln sich derzeit auch noch weiter. Daraus ergibt sich, dass für die jeweiligen Bereiche die Expertise verschiedener Stellen mit einbezogen werden wird. Mit Blick auf Ressorts gilt das insbesondere für Vertreter von BMWK, BMF, BMI, BMDV, BMJ und das Auswärtige Amt sowie die nachgeordneten Behörden, unter anderem den BND, das BKA, das Bundesamt für Verfassungsschutz, die BaFin, das ZKA, die FIU, das HZA und die BAFA und die Länder. Die zuständigen Stellen arbeiten bei den eingehenden Fällen bereits gut zusammen. Diese Taskforce wird als neue Einheit zusammengesetzt werden, um den Fokus auf die Umsetzungsarbeit zu gewährleisten. Sie wird darüber hinaus auch Ansprechpartner für die internationale Zusammenarbeit, etwa zu den auf G7-Ebene sowie im EU-Kreis vereinbarten Austauschen sein. Ich verweise darüber hinaus darauf, dass die EU-Sanktionen unmittelbar geltendes Recht sind und zum Beispiel das Einfrieren von Vermögenswerten auch ohne behördliche Anweisungen eingehalten werden muss. Für Fragen zur Umsetzung der Sanktionen haben das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, BAFA sowie die Bundesbank-Hotlines eingerichtet.
Dieses Thema Ergänzung des BMI, weil ja auch die Sondereinheit Ukraine des BKA angesprochen wurde.
Herr Büchner hat eigentlich alles gesagt. Das BMI, das BKA unterstützt bei Ermittlungen, insbesondere bei komplexen Finanzermittlungen. Aber mehr habe ich ehrlich gesagt nicht dazu zu ergänzen.
Gibt es dazu noch Fragen aus dem Saal? Sonst hätte ich noch eine andere Frage von Herrn Böckig vom Spiegel. Die geht an das BMF wieder. Viele Flüchtlinge haben offenbar Schwierigkeiten, Hryvnia in Euro umzutauschen, weil die Banken das damit verbundene Risiko scheuen. Die deutsche Kreditwirtschaft hat die Bundesregierung bereits um Klärung gebeten. Wie plant das BMF, gegebenenfalls andere Ressorts, darauf zu reagieren?
Ja, das Problem ist dem BMF bekannt. Allerdings ist es so, dass hier in dem Fall die Bundesbank und die Europäische Zentralbank zuständig sind. Die sind meines Wissens nach in Gesprächen auch mit den entsprechenden Banken und der Finanzwirtschaft. Genau.
Dann danke ich erstmal dafür. Gibt es weitere Fragen zum Thema Ukraine? Oh Gott, meine Kollegen. Wir laufen ein bisschen aus dem Ruder und alle die Kollegen, die andere Fragen haben, kommen da nicht mehr dran. Aber wir versuchen es mal. Also wir fangen hinten an.
Ja, ist eine kurze Lernfrage ans Verkehrsministerium, weil es gerade auch vorne sitzt. Die Verkehrsmanagementzentrale meldet, dass die Verkehrskameras in Deutschland, speziell beispielsweise bei Autobahnen, derzeit abgeschaltet sind, verweist auf die Lage in Europa. Deswegen die Frage hier beim Thema Ukraine. Kann man das bestätigen oder kann man sagen, womit das zusammenhängt?
Ja, vielen Dank für die Frage. Aufgrund der aktuellen sicherheitspolitischen Entwicklung in Europa stehen die Verkehrskameras der Autobahn GmbH des Bundes derzeit leider nicht zur Verfügung. Wir bitten dies zu entschuldigen und hoffen, dass wir den Service bald wieder anbieten können.
Zu näheren Hintergründen will man aus wahrscheinlich
sicherheitspolitischen Gründen nichts sagen.
Genau. Danke.
Gut, dann Herr Stempfle.
Frage an Herrn Büchner und Herrn Burger. Haben Sie Hinweise, dass Belarus auf die Sanktionen reagiert, zum Beispiel indem man die Menschen, die im Grenzgebiet sind, möglicherweise doch in die Ukraine lässt, wenn sie so waghalsig wären, um sich da durchzuschlagen durchs Kriegsgebiet? Haben Sie da Hinweise?
Mir liegen dazu keine Erkenntnisse vor, Herr Burger.
Ich kann Sie noch mal sagen, dass die Menschen, die im Grenzgebiet sind, in die Ukraine lässt?
Ja.
Ich verstehe nicht tatsächlich, um welchen Sachverhalt es geht.
Es gab in der Grenzregion Belarus-Ukraine-Flüchtlinge, die da ausgeharrt haben, um nach Europa zu kommen. Und die sind im Grenzgebiet lange gewesen und nicht weitergekommen. Haben Sie da Hinweise darauf, dass sich in der Situation was geändert hat?
Okay, jetzt verstehe ich zumindest den Sachverhalt. Ich habe dazu keine Informationen. Das würde ich gerne nachreichen, wenn wir was dazu wissen.
So, jetzt habe ich gerade den Überblick verloren. Ich glaube, Herr Jessen war dran und dann Herr Jolk war.
Ja, Thema Weizenpreise, die steigen infolge der Krise und auch der Sanktionen in ähnlicher dramatischer Weise wie Öl. 60% Preissteigerung seit Januar. Das ist eine Bedrohung oder eine Gefahr für weltweite Hungersnot und auch für die Versorgungssicherheit in Deutschland. Wie geht die Bundesregierung mit dieser realen Gefahr um? Ist vorgesehen, die Weizenpreise von Sanktionen auszunehmen oder nimmt man das dann in Kauf?
Das Landwirtschaftsministerium.
Herr Jessen, vielen Dank. Könnten Sie versuchen, den letzten Teil Ihrer Frage nochmal zu wiederholen? Es ist leider
Der letzte Teil ist angesichts drohender Hungersnot global. Es sind vor allem auch asiatische und afrikanische Staaten, die auf Weizenlieferungen angewiesen sind. Nimmt man eine drohende Hungersnot in Kauf oder sagt man in diesen Fällen, nimmt man Abstand von Sanktionen und ermöglicht Handel und Export von Weizen?
Hungersnöte nimmt man auf gar keinen Fall in Kauf. Wie Sie vielleicht wissen, hat Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir Ende letzte Woche am Freitag auch seine G7-Agrarministerkollegen eingeladen, um genau über diese Lage zu besprechen, also steigende Weizenpreise, die vor allem eben Länder betreffen, die hauptsächlich vom Export aus Russland, aus der Ukraine abhängig sind. Also viele Länder in Afrika, viele Länder auch in Asien. Man ist sich einig geworden, Sie finden das Statement ja auch online abrufbar, dass ganz wichtig unter den G7-Ländern ist. Man hat sich darauf geeinigt, dass unbedingt Exportbeschränkungen zu vermeiden sind, dass jedwede Restriktionen am Markt zu vermeiden sind. Wie gesagt, darauf haben sich die G7-Länder geeinigt, um eben genau solche Hungersnöte zu vermeiden. Will man alles Mögliche tun, um dem entgegenzutreten?
Darf ich vielleicht einmal kurz ergänzen?
Weil da in Ihrer Frage eine Annahme mitschwingt, die, glaube ich, falsch ist. Es gibt keine Sanktionen gegen russische Lebensmittelexporte. Es gibt möglicherweise Effekte der sogenannten Overcompliance oder sozusagen Wirkung von Sanktionen beispielsweise im Finanzbereich, die das in der Praxis erschweren. Das ist genau der Bereich, auf den sich die Kollegin gerade bezieht, wo wir gemeinsam daran arbeiten, sowas zu verhindern. Aber man sollte zunächst mal Klarheit darüber schaffen, es gibt keine Sanktionen gegen russische Lebensmittelexporte.
Ja, danke für die Klarstellung, da war ich unpräzise. Das heißt also, zur Politik der Bundesregierung gehört Weizenexporte auch aus Russland und sowieso der Ukraine, das ist eine andere Baustelle, weiterhin zu ermöglichen, sodass Auswirkungen in Richtung globaler Hungersnot so weit wie möglich gedämpft werden. Verstehe ich Sie da richtig?
Das ist richtig. Dann Herr Jolpa.
Ja, mich würde interessieren, ob deutsche Waffen weiterhin in die Ukraine geliefert werden, Teil 1 und Teil 2. Wie gefährlich hält die Bundesregierung die Tatsache, dass die russische Armee wohl jetzt die Routen unter Beschuss nimmt, durch die diese Waffen über Polen in die Ukraine geschafft werden?
Ich kann vielleicht einleitend sagen, bevor Herr Kollatz übernimmt, dass aus unter anderem auch genau aus dem Grund, sozusagen kein Sicherheitsrisiko einzugehen, über jede Art von Lieferung hier nicht mehr berichtet wird und wir uns auch nicht mehr zu Details über ob und welche Form von Waffen geliefert werden hier äußern werden.
Dem kann ich natürlich nichts mehr hinzufügen. Das wären auch genau meine Worte gewesen. Bitte da auch um Verständnis, weil es natürlich weiterhin Ziel auch der russischen Aggressoren ist, Versorgungswege der Ukraine abzuschneiden und die Verteidigung schwieriger zu machen. Und dem wollen wir nicht Unterstützung leisten.
Dann die letzte Frage zur Ukraine, Herr Kollege.
An Herrn Büchner die Frage. Es gab zuletzt berichtet, dass eine Grundsatzentscheidung gefallen sein soll in der Bundesregierung, dass die Kampfflugzeuge vom Typ F-35 jetzt beschafft werden soll. Herr Scholz hat es in seiner Regierungserklärung ja schon angedeutet. Können Sie das bestätigen, dass quasi diese Grundsatzentscheidung nun gefällt ist? Und noch eine Frage. Am Wochenende war ja bei Herrn Kukis im Kanzleramt der stellvertretende Regierungschef des Hauses Katar. Ist dort auch über LNG-Lieferungen gesprochen worden?
Zum Thema F-35 gebe ich sehr gerne das Wort Herrn Kollatz. Ich kann aber bestätigen, was Sie gerade schon gesagt haben. Der Bundeskanzler hat ja in seiner Regierungserklärung am 27.02. sehr klar gesagt, für die nukleare Teilhabe werden wir rechtzeitig einen modernen Ersatz für die veralteten Tornado-Jets beschaffen. Der Eurofighter soll zur Electronic Warfare befähigt werden. Das Kampfflugzeug F-35 kommt als Trägerflugzeug in Betracht. Das war ja schon eine sehr deutliche Äußerung. Und Herr Kollatz, möchten Sie ergänzen?
Die Nachfolgelösung für den Tornado ist ja auch Teil des Koalitionsvertrages. Die Ministerin hat sehr früh bereits in ihrer Amtszeit deutlich gemacht, dass diese Entscheidung dringlich ist und auch hoch oben auf dem Stapel liegt. Auch darauf hingewiesen, dass diese Entscheidung zeitnah dann auch gefällt wird. Der Kanzler hat sich jetzt kürzlich, wie eben durch Herrn Büchner dargestellt, geäußert. Deswegen kann es natürlich niemand überraschen, dass diese Entscheidung jetzt ansteht. Der Ministerin ist es aber auch ebenso wichtig, dass die Kooperation mit dem Parlament stets auf solider und vertrauensvoller Basis läuft. Und da gibt es eben auch Komplikationen zu beachten. Deswegen kann ich Ihnen das nicht bestätigen, kann Ihnen aber ankündigen, dass es da bald eine öffentlich wahrnehmbare Äußerung zu geben wird.
Damit sind, glaube ich, auch mehrere Fragen, die ich hier noch online habe, zum F-35 beantwortet.
Die Frage zu dem Gespräch von Staatssekretär Kukis kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich könnte aber versuchen, das in Erfahrung zu bringen und würde das dann nachreichen.
Damit würden wir den Komplex Ukraine soweit erstmal abschließen. Ich habe dann eine Frage von Herrn Jasch und von Herrn Kanabadi, die beide nach der Exekution von 81 Menschen in Saudi-Arabien fragen. Wie ist die Haltung der Bundesregierung dazu? Und Herr Kanabadi fragt explizit nach Sanktionen gegenüber Saudi-Arabien. Das ist, glaube ich, das Auswärtige Amt.
Vielen Dank. Wir haben diese Berichte über eine große Anzahl von Hinrichtungen in Saudi-Arabien gesehen. Sie wissen, dass wir die Todesstrafe unter allen Umständen ablehnen. Sie ist eine grausame, unmenschliche und erniedrigende Bestrafung. Und insofern sind solche Berichte natürlich in höchstem Maß schockierend. Seit einigen Jahren hat es eine solche Hinrichtungswelle in dieser Form nicht mehr gegeben in Saudi-Arabien. Das ist zu verurteilen. Insofern schließen wir uns der gemeinsamen Forderung der Europäischen Union, die der Hohe Vertreter gestern, der Hohe Vertreter gestern Ausdruck verliehen hat, ausdrücklich an. Und wir setzen uns gemeinsam mit der EU und den EU-Mitgliedstaaten für die Abschaffung der Todesstrafe ein, und zwar weltweit.
Herr Jung dazu.
Also wahrscheinlich hat man bei den saudischen Partnern protestiert gegen diese Hinrichtungen. Und Herr Büchner, ist die saudische Diktatur ein Partner für Herrn Scholz, für den Kanzler?
Wir sprechen über Menschenrechtsfragen und selbstverständlich auch über das Thema der Todesstrafe mit der saudischen Regierung auf allen verschiedenen Ebenen, wo immer sich dazu Gelegenheit bietet. Das tun wir auf den geeigneten diplomatischen Kanälen. Und ich habe hier gerade öffentlich deutlich Stellung bezogen.
Ja, aber haben Sie als Reaktion auf die Bekanntgabe von 81 Hinrichtungen in Saudi-Arabien protestiert?
Ich habe das hier gerade öffentlich getan und wie gesagt,
das ist was anderes.
Das ist was anderes. Und diplomatische Kontakte, wo sie stattfinden, finden in aller Regel vertraulich statt. Aber sie finden statt und sie finden auf allen Ebenen statt.
Herr Büchner?
Ich kann da eigentlich kaum was ergänzen zu dem, was Herr Burger gesagt hat. Die Bundesrepublik Deutschland unterhält Beziehungen zu allen Staaten der Welt und darunter gibt es sozusagen kompliziertere und weniger komplizierte Beziehungen. Und ich werde mich jetzt aber hier nicht auf ein Spiel einlassen, die Beziehungen zu einzelnen Staaten irgendwie zu qualifizieren.
Herr Jordans dazu.
Ja, Herr Burger, machen denn solche Massenhinrichtungen es schwieriger, mit Saudi-Arabien im derzeitigen Kontext beispielsweise auch über eine Erhöhung der Energielieferungen zu sprechen? Oder trennt das die Bundesregierung strikt, also die Menschenrechte auf der einen Seite und die Wirtschaft auf der anderen?
Ich würde sagen, dass die Qualität der Einhaltung von Menschenrechten ganz grundsätzlich Einfluss hat auf die Qualität und Intensität von Beziehungen, die wir mit anderen Staaten eingehen. Und das manifestiert sich in ganz verschiedenen Bereichen. Trotzdem gibt es mit verschiedenen Staaten auch immer wieder Bereiche, wo sich Interessen überschneiden.
Ist das hier der Fall?
Ich möchte jetzt dem nichts weiter hinzufügen, was ich gerade gesagt habe.
Herr Jung nochmal.
Kann uns jemand Auskunft geben, wie viel saudisches Öl wir jährlich importieren?
Kann ich momentan nicht, kann ich Ihnen nachreichen.
Danke.
Dann sehe ich zu dem Komplex keine Fragen mehr. Dann habe ich eine Frage von Jens-Peter Paul zur Ministerin Spiegel. Frage an den Regierungssprecher. Ist die Ministerin nach der Meinung des Bundeskanzlers nach ihrem Auftritt vor dem Mainzer Untersuchungsausschuss noch im Amt tragbar? Genießt sie unverändert das volle oder das vollste Vertrauen des Bundeskanzlers?
Ich habe den Fall hier nicht zu kommentieren.
Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo, ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
Dann habe ich noch eine weitere Frage zu einem anderen Thema, zum Frage Infektionsschutzgesetz. Frage an das Bundesgesundheitsministerium von Herrn Steffen von der Zeit. Nochmal. Herr Steffen von Zeit Online fragt, da die Maskenpflicht demnächst wegfallen soll, wäre es rechtlich möglich, dass einzelne Einrichtungen oder zum Beispiel Supermarktketten die Maskenpflicht eigeninitiativ auf privatrechtlicher Ebene in ihren Räumen weiter vorschreiben, indem sie dieses etwa in ihre Hausordnung schreiben, und rechnen Sie mit solchen Entscheidungen?
Ja, Sie wissen vielleicht, dass das Infektionsschutzgesetz jetzt in der Novellierung am Mittwoch im parlamentarischen Verfahren beraten wird. Der Minister hatte das an dieser Stelle am Freitag auch nochmal erläutert und eingeordnet. Wir haben damit einen Rahmen, der übergangslos Schutzmaßnahmen bei steigenden Fallzahlen und drohender Überlastung des Gesundheitssystems erlaubt. Der Minister hat die Länder jetzt wiederholt aufgefordert, sich darauf vorzubereiten und am besten auch die Maßnahmenoptionen im IFSG dann einheitlich anzuwenden. Wir haben, das zeigt der Blick auf die Zahlen, gegenwärtig Rekordinzidenzen. Es ist festzustellen, dass die Omikron-Subvariante BA2 sich noch schneller verbreitet. Und darauf müssen wir jetzt reagieren. Wie darauf zu reagieren ist im Einzelfall, mit welchen Maßnahmen, das ist, wie gesagt, Ländersache. So ist das Infektionsschutzgesetz angelegt. Und es ist sozusagen in föderaler Zuständigkeit. Und damit sind auch solche Fragen dann von den Ländern zu beantworten.
Nur noch zu Verständnis, müsste dann eine Supermarktkette das sozusagen in jedem Land einzeln anordnen, aus Ihrer rechtlichen Sicht, oder ist das sozusagen, kann die Supermarktkette XY bundesweit anordnen in ihrer Hausordnung? Das war ja die Grundfrage.
Also ich kann das jetzt bezogen auf einzelne Regelungskomplexe, kann ich das jetzt inhaltlich nicht bewerten. Da bitte ich um Nachsicht.
Ja, auch eine Frage ans BMG. Wie wichtig ist denn die Anwendung auch der sektoralen Impfpflicht jetzt gerade, die wird ja diese Woche in Kraft treten, auch speziell vor dem Hintergrund der derzeit steigenden Zahlen, die Sie gerade erwähnt haben?
Ja, das ist wichtig. Der Minister hat das auch hier am Freitag nochmal klargestellt. Wie gesagt, das Gesetz gilt und die Länder haben es umzusetzen. Das Gesetz gilt jetzt schon. Wir haben die Länder unterstützt mit Interpretationshilfen, mit Auslegungshilfen, mit unterstützt auch bei Durchführungsfragen. Und wir haben natürlich ein großes Interesse daran, dass es auch einheitlich umgesetzt wird.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das Herr Stempfle nicht. Dazu oder was anderes? Was anderes wahrscheinlich, ne? Dann sind Sie dran. Wo sind Sie denn?
Dann die Frage an Herrn Wede. Morgen wird ja der Aktionsplan vorgestellt, Rechtsextremismus. Können Sie sagen, wie viele von den 89 Maßnahmen gegen Rassismus und Rechtsextremismus ja in der letzten Legislaturperiode beschlossen wurden, schon umgesetzt sind? Oder gibt es da grob, also gibt es eine Evaluierung überhaupt dazu, was bislang schon geleistet wurde? I'm thinking.